Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig.
Meinem heutigen Podcast-Interviewgast spreche ich über Kommunikation, Coaching und die Herausforderung in der Partnerschaft. Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan Schlegel, euer Unternehmer, Mentor und Podcaster. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und heute schauen wir mal ganz, ganz genau hin. Und wenn ich genau sage, dann meine ich mit Schweizer Präzision. Mein heutiger Gast, ja, ich habe eine Interviewfolge, da habe ich mich wochenlang drauf vorbereitet und gefühlt Jahrhunderte drauf gefreut. Mein heutiger Gast ist eine beeindruckende Frau mit einer, wie ich finde, extrem interessanten Transformation, die sie hinter sich hat. Über 30 Jahre lang war sie im harten Einkauf tätig, im Konzern. Sie kennt die Konzernwelt in- und auswendig. Ich weiß es nicht, aber ich behaupte mal, sie hat Millionen Budgets verhandelt und weiß eben, dass im Business oft mit Masken getragen wird und gearbeitet wird. Doch irgendwann hat sie gedacht, nein, ich wechsle die Seite. Sie hat die Sicherheit des Konzerns gegen ihre eigene Wahrheit getauscht. Habe ich mir super überlegt. Das weiß, oder? Ja, ich weiß. Heute lebt sie in der Schweiz und dort, dort hat sie ihre neue Heimat gefunden. Was ich natürlich nicht verstehen kann, ne? Wie man von Deutschland in die Schweiz, aber ist was anderes. Das wird sie uns alles nachher noch erzählen. Sie hat nicht nur die neue Heimat gefunden, sondern auch ihre Berufung. Gemeinsam mit ihrem Mann Frank führt sie das Unternehmen Face the Facts. Das ist ein cooler Name, oder? Face the Facts. Naja, gut. Also, sie wird uns alles schon erklären, warum, wieso, weshalb, warum. Ich finde, das ist der beste Beweis für die Expertise, die sie hat. Wer erfolgreich mit dem eigenen Ehepartner eine Firma leitet, der muss wissen, wie Menschen ticken. Also, das kann ich euch sagen, wirklich. Sie muss es wissen. Sie ist Expertin für Physiognomik und NLP. Also, sagen wir mal in meiner Sprache, Gesichtserkennung des Menschen und neurolinguistische Programmierung, so nach dem Motto, wenn du nach rechts guckst, dann bist du in deiner Gedankenwelt da. Habt ihr alle irgendwo schon mal gehört. Das heißt also, sie schaut nicht mehr in Excel-Tabellen, sondern in Gesichter. Sagen wir mal, von harten Verhandlungstisch zur Expertin für die leisen Signale des Menschen. Ich freue mich, dass sie jetzt hier im Interview ist und ganz wichtig für euch, vorweg gesagt, wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, 3 Jahre müsste das ungefähr sein. Und wir sind gute Freunde. Von daher ist das Gespräch sicherlich nicht stocksteif. Das Vorgespräch war schon amüsant. Also von daher, herzlich willkommen, liebe Gabriele von der Höhe.
Ja, vielen Dank, lieber Stefan, für dieses grandiose Intro. Das war sehr, sehr freundlich, sehr schön. Das hört man ja, oder ich habe es nicht so oft gehört, wie jemand mich von außen mal so umreißen würde. Und das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Das ist großartig.
Naja, gut, ich würde dich ja noch ganz anders nennen und beschreiben, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Ort dafür, hier im Podcast, weil wir eben so gute Freunde sind und ich bin sehr dankbar über diese Freundschaft. Und ich freue mich wirklich riesig darauf, dass du dir Zeit genommen hast, meine scharfen Fragen, die kommen werden, mal so zu beantworten, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen einfach auch wirklich einen großen Mehrwert mitnehmen werden. Und das werden sie definitiv.
Das hoffe ich sehr, ja.
Gabriele, habe ich irgendwas bei dem Intro vergessen, was du gerne noch erzählen möchtest von dir? Oder was ich falsch gesagt habe vielleicht? Vielleicht ist es gar nicht Frank, sondern Fritz.
Eine Sache, nicht Gabriele, sondern Gabriela. Ja. Ansonsten, denke ich, hast du meine Fachkenntnis ganz gut umschrieben. NLP, Physiognomik. Mit der Physiognomik habe ich gestartet. Was mir auch ganz wichtig ist, gerade in der Zusammenarbeit mit Menschen, ist das Thema Kommunikation. Ich bin also auch Kommunikationstrainerin, was aber sehr verwandt ist mit dem NLP. Von daher nur eine Randergänzung.
Ja, also ich glaube, ich springe immer zwischen Gabriele und Gabriela, ne? Das mache ich aber, glaube ich, gefühlt seit 100 Jahren. Du klopfst mir aber nie auf die Finger, deshalb Ist mir das gerne.
Aber jetzt.
Jetzt, wo Millionenpublikum zuhört, werde ich hier getadelt. Nee, ist klar, völlig in Ordnung. Ich freue mich drüber.
Ja, nein. Lieber Steffen.
Lieber Fritz. Okay, also pass auf. Lass uns doch einfach mal gerne vorne beginnen, in der Zeit, wo ich dich noch nicht kannte. Das heißt, in dem Bereich, wo du im Konzern tätig warst. Mhm. Also du hast 30 Jahre lang klassisch in einer Konzernkarriere gelebt, wo Führungsposition warst, gutes Geld verdient hast und, ich will es mal so sagen, die Sicherheit eines Konzerns gelebt hast. Mhm. Gab es diesen einen ganz konkreten Moment, in dem der Schmerz des Bleibens plötzlich größer war als die Angst vor dem Absprung?
Es gibt im NLP die sogenannten Metaprogramme. Das heißt, wie auf Basis welcher Tatsachen ist ein Mensch motiviert, Entscheidungen zu treffen? Und bei mir war es eine Mischung aus von weg, also mich von etwas wegbewegen und einem hinzu. Und das musste aber zusammenkommen. Es gibt wenig Menschen, die nur so oder nur so ticken. Mhm. Bei mir ist es so ein Abwägen. Ich bin ein großer Sicherheitsdenker, deswegen war diese Konzern- oder Corporate-Tätigkeit für mich viele, viele Jahrzehnte das absolut warme Nest. Das ist einfach so. Der Schmerz wurde in dem Thema zu groß, als ich das Team, was ich hier in der Schweiz, und deswegen bin ich in die Schweiz gekommen, für den Konzern, man hat mich hierher versetzt, um die Einkaufsleitung zu übernehmen. Und es gab kein Team. Ich habe das Team aufgebaut, weil die Tochtergesellschaft ganz neu in Basel aufgebaut wurde. Und ich hatte 2 Mitarbeiter. Damals hatte der Konzern eine andere Firma akquiriert und da gab es keinen Einkauf, also ich durfte wirklich auf der grünen Wiese mich austoben. Natürlich alles im Rahmen dessen, was der Konzern an Richtlinien vorgibt. Und ich hatte dann am Ende, 15 Jahre durfte ich diesen Einkauf leiten, hatte ich 33 Leute, genau 33, Schnapszahl. Und dann gab es eine Restrukturierung im Unternehmen und ich musste alles wieder abbauen. Meine Position und meine Rolle im lokalen Einkauf der Schweiz, was sehr international gestrickt war, aber das würde jetzt hier zu weit führen, das zu erläutern, durfte ich wieder auflösen. Das war der erste große Schmerz. All die Menschen, die ich mit Herzblut mir rausgepickt habe und mit denen ich eine wunderbare Arbeit geleistet habe, musste jetzt aufgelöst werden. Also es war sicherlich der erste große Schmerz. Dann gab es unterschiedliche Konzernrichtungen, die haben sich entwickelt, die Kultur hatte sich verändert, dass ich mich nicht mehr heimisch fühlte, dass ich mich nicht mehr so wohl fühlte in diesem Nest, sondern irgendwie dachte, passt das noch zu mir, passt das zu meinen Werten? Das war also klar, dieses von weg. Mhm. Und dieses Hinzu war dann, will ich am Ende meines Berufslebens darauf zurückblicken, dass ich irgendwie so eine goldene Nadel verabreicht bekomme, 50 Jahre Konzern, yay. Und habe gedacht, nee, also das Leben ist zu mehr bestimmt, als nur im Konzern zu arbeiten. Obwohl ich unheimlich viel dort erleben durfte und mich weiterentwickeln durfte, wirklich. Es war nicht immer leicht, aber das gehört auch ein Stück weit dazu, sich mal durchzubeißen. Für mich gehört es dazu, sich durchzubeißen, Dinge zu erreichen, um sich noch glücklicher zu fühlen, es erreicht zu haben. Ich durfte im Ausland leben, in Spanien, ich durfte in Lateinamerika arbeiten. Ich bin in einem internationalen Leadership-Team, durfte ich arbeiten und war in China, in Japan. Überall bin ich auch rumgekommen, durfte mit anderen Menschen zusammenkommen und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für. Also das macht mich auch heute aus. Und dann wurde ich, wie gesagt, in die Schweiz versetzt, war auch da noch international tätig und dann wurde es aber immer ruhiger, weil abzusehen war, dass man umorganisiert. Und wie gesagt, dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt nicht diesen Cut nutze, dann werde ich tatsächlich mich mit der goldenen Nadel am Revier oder wo auch immer sehen und das war mir nicht genug. Und ja, dann habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, nachdem ich schon so 5 Jahre zuvor mit NLP und Physiognomik, mit der Physiognomik habe ich gestartet.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, soll ich weiterreden?
Nein, alles gut.
Wie ausführlich es werden darf, ich will keinen langweilen. Ich denke, die Physiognomik hat mir auch im Job schon sehr geholfen, denn ich durfte ein tolles Projekt leiten, das nennt sich...
Lass uns später darauf gehen. Genau, okay. Das Thema möchte ich gerne später. Also im Prinzip war es nicht ein konkreter Moment, sondern es war quasi so ein Prozess, der dich dazu gebracht hat, okay, das passt jetzt mir nicht mehr, das finde ich jetzt auch nicht mehr so cool, hier ist die Stimmung anders und irgendwie weiß die Führung anscheinend nicht, wo es hingehen soll, zumindest wird es nicht kommuniziert und so weiter und das passt für mich nicht. Das war so für dich so ein Prozess, wo du gesagt hast, alles klar, jetzt danke, jetzt ist genug.
Genau.
Okay. Viele Hörerinnen, gerade in Führungspositionen, kennen ja diesen, ich nenne es immer goldenen Käfig. Sie sagen sich, ich kann den Käfig, also diesen Konzern, nicht aufgeben. Ich brauche die Sicherheit. Mhm. Ist diese Sicherheit eine Illusion? Und was hat dich dieser Schritt in die Freiheit am meisten gekostet? Und was hat er dir gebracht?
Also für mich war wichtig, dass ich die Entscheidung treffe, mein Leben zu verändern und nicht das Unternehmen. Und das ist mir gelungen, wobei ich sehr dankbar auch dafür bin, dass ich noch einen neuen Job, gleichwertigen neuen Job angeboten bekommen habe. Und dann aber wirklich bewusst für mich entscheiden durfte, will ich das weiterhin? Die Aufgabe wäre auch wieder sehr interessant gewesen. Das ist ja in so einem großen Unternehmen, gibt so viele interessante und spannende Aufgaben. Oder wage ich jetzt wirklich mal was ganz anderes? Und du hast es eben so schön gesagt, ich habe gemeinsam mit meinem Mann entschieden, dass wir zusammenarbeiten. Und das gibt natürlich auch Sicherheit, dass ich nicht ganz alleine war, sondern jemanden sehr vertrauten, einen Menschen, den ich liebe, an meiner Seite habe und mit ihm gemeinsam diesen neuen Weg bestreite. Und ja, das war letztlich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich mache das. Als mir dann wirklich richtig bewusst wurde, oh, jetzt kommt ja gar nicht mehr so regelmäßig das Gehalt rein, ob ich mal gut drauf bin oder ob ich weniger gut performe. Das war dann schon ein ganz schöner Schock. Der zweite Schock war auch für mich, nicht mehr strukturiert zu werden. Ich hatte meinen Kalender immer rappelvoll mit irgendwelchen Meetings. Ich hatte ein großes Team. Ich musste mit oder durfte mit denen zusammenarbeiten, Joe fixe, Teamworkshops, Strategien entwickeln. Und auf einmal war ich komplett alleine und musste mich strukturieren. Und dann saß ich so an meinem Rechner, dachte so, 8.30 Uhr, Rechner. So war das immer. Und jetzt setze ich mich auch wieder vor den Rechner. Und auf einmal dachte ich so, was mein jetzt? Womit fange ich denn jetzt an? Also auf einmal musste ich ja alles machen, also gemeinsam mit Frank, ne? Das impliziert das immer, dass natürlich ich mit Frank überlegte. Marketing, was sind eigentlich die Seminare, die wir machen wollen? Das hatten wir uns im Vorfeld so genau jetzt nicht überlegt. Wir hatten zwar eine Idee und merken dann aber recht schnell, dann kam natürlich auch der etwas unglückliche Umstand Corona dazu. Wir sind also in 2020 gestartet und das weiß jeder. Menschen waren betroffen, du warst betroffen. Auf einmal ging nichts mehr. Und diese Seminare, die wir gerne in Anwesenheit mit den Menschen vor Ort durchgeführt hätten, waren gar nicht möglich. Also es waren sehr viele Umstände, die mich dann ganz schön auf den Hosenboden gesetzt haben, wo ich dachte, wow, also gut, dass ich das vorher nicht wusste. Denn als großer sicherheitsbedürftiger Mensch war das dann schon echt eine Challenge für mich.
Okay, das glaube ich wirklich. Wenn du heute die Konzern-Gabriela von damals schaust, also dir anschaust. War dein Arbeitsleben damals nachhaltig für deine Seele oder hast du das Gefühl, du hast nur funktioniert?
Ich würde Ersteres sagen, es war nachhaltig für meine Seele, denn eine Konzerntätigkeit besteht ja nicht nur aus der Tätigkeit selber, sondern auch aus den Menschen, mit denen ich arbeiten durfte. Und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, aus den unterschiedlichsten Ländern, Nationen, Kulturen. Und das ist was, was mich wirklich, wirklich nachhaltig geprägt hat, was ich zu schätzen gelernt habe, wo ich meinen eigenen Mindset wirklich öffnen konnte. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass ich auch im Ausland mal gelebt habe, mit Frank gemeinsam, haben wir in Spanien gelebt, jetzt in der Schweiz, also haben wir den sicheren Hafen von Köln, haben wir verlassen und wo Familie und Freunde waren und sind in die Ferne ausgewandert. Dass das wirklich mich sehr geprägt hat, um dann zu sagen, ich öffne auch hier meine Komfortzone und sage, jetzt gehe ich mal raus und versuche es mal selber und mein eigenes Business aufzubauen und damit Geld zu verdienen.
Okay. Jetzt ist es ja so, wir Menschen haben ja manchmal so eine ganz komische Eigenart, und zwar, dass wir lange in Situationen bleiben, die uns gar nicht gut tun. Und vielleicht gab es das, und wenn ja, was war deine größte, ich nenne es mal Selbstlüge, die du dir jahrelang erzählt hast, um jeden Morgen ins Büro zu gehen? Und wie hast du sie entlarvt? Gab es so etwas?
Also sicherlich, ja, das gab es. Ich habe mein ganzes Berufsleben bei diesem Konzern gearbeitet. Erst in Tochterunternehmen und dann in dem Konzern. Auch wenn ich immer im Ausland und in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet habe, war das natürlich immer ein sicherer Hafen. Und ich kannte die Strukturen, ich kannte das Netzwerk, ich wusste, an wen ich mich wie wenden konnte. Und das ist nachher, also für mich barg das nachher die Gefahr, dass ich glaubte, nichts anderes mehr machen zu können. Dass alles andere, was ganz Neues, mich zu viel Kraft kostet, das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, sich wieder neue Strukturen aufzubauen, auch wenn man nur zu zweit ist, Aufgaben zu verteilen, Dinge selber zu entwickeln, nicht mehr gesagt zu bekommen, da in die Richtung laufen wir hin, sondern die Richtung selber zu definieren. Dass ich irgendwann auch Zweifel hatte, schaffe ich das überhaupt? Ist das überhaupt mein Ding? Bin ich Unternehmerin? Bin ich dafür geschaffen? Ja, das gab es auf jeden Fall.
Spannend. Also ich finde das toll, wenn das Menschen so rückblickend für sich erkennen, weil ich glaube, das ist auch ein toller Schritt, um wieder für die Zukunft oder in der Gegenwart einfach sensibler mit sich selbst umgehen zu können. Ich meine, gut, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, du arbeitest zusammen mit Frank als Paartherapeuten.
Ich finde, als Paarcoaches, wir sind keine Therapeuten.
Okay, als Paarcoaches, ja. Erst recht in Deutschland müssen wir hier präzise sein. Und das finde ich eine spannende Konstellation. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz. Wenn ich im Job unglücklich bin, aber mich nicht traue zu kündigen oder etwas, ich bleibe mal bei kündigen. Wie sehr beeinflusst das meine Beziehung zu Hause? Beeinflusst das das überhaupt?
Absolut. Frank ist ja nun auch ein sehr reflektierter Mann. Er hat mir natürlich immer den Spiegel vorgehalten. Und wir haben uns erst noch heute Morgen darüber unterhalten, wie ich tatsächlich auf ihn wirkte in den letzten Jahren im Konzern. Und das habe ich natürlich irgendwie verdrängt, möchte ich mal sagen. Ein Stück weit verdrängt. Und wie das vielleicht auch in einer Beziehung ist, die man aufgibt, und das war ja eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung, schaut man dann immer auf die positiven Dinge zurück, alles andere vergisst man und schaut wehmütig darauf zurück und denkt vielleicht auch da im Nachhinein, oh Gott, hätte ich mir das alles erspart und hätte einen anderen Weg gefunden oder so. Es ist schon so, dass dass diese Frustration natürlich mit nach Hause gebracht wird und ich mit Frank einen Partner hatte, der dafür sehr offen war, sich mit mir dazu auszutauschen und das nötige Verständnis dafür aufbrachte. Und worüber ich bis heute immer schmunzle, ist, dass Frank meine Kollegen und Vorgesetzten und Stakeholder im Unternehmen immer noch genau mit Namen benennen kann, wo ich dann denke, weißt du noch, der eine da, der, ja, der Peter, sage ich jetzt mal, ist so genau der. Also er war wirklich involviert in diese Themen und hat sich die Namen gemerkt, deren Funktion oder was die gesagt und getan haben, was ich berichtet hatte, natürlich aus meiner Perspektive. Und das war einfach großartig, da diesen Austausch zu haben und mit ihm jemanden zu haben, der da Verständnis hatte. Also die Offenheit ist halt ganz wichtig und die ist mir mitgegeben, Stefan. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich hätte nie damit hinterm Berg halten können. Mhm. Und habe das natürlich mit nach Hause gebracht und hatte das Glück, dass jemand sagte, also hör mal, du kommst nach Hause, bist nur noch am Schimpfen und bist frustriert und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, sondern der sich erstmal damit auseinandergesetzt hat und natürlich schon Stück für Stück für Stück mir Wege aufgezeigt hat, dass es ja auch Alternativen gibt, dass es Optionen gibt im Leben. Und ich glaube, wenn ich Frank heute fragen dürfte oder würde, dürfen auf jeden Fall, dann wird er sagen, ja, der Prozess hat so 5 Jahre gedauert, bis du dann gesagt hast, so, jetzt passt's, jetzt kann ich den Schritt wagen, ja.
Okay, lange.
Ja, das ist lange und es hat auch lange gedauert, Stefan, bis ich mich mit den veränderten Bedingungen wirklich zufrieden fühlen konnte. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich verliere den Boden unter den Füßen. Das hatte ich mir so in der Theorie gar nicht ausgedacht. Ich hatte an die Freiheit gedacht und was ich nicht alles tun kann. Und während meiner Zeit im Konzern hatte ich auch schon Seminare gegeben und das fluppte ganz gut. Ich hatte ja immer so dieses Schutzschild und dachte, naja, wenn ich jetzt mal richtig Gas gebe, dann laufen die mir die hier, die rennen mir die Tür ein. Ja, war aber nicht so.
Erlebt ihr das bei euch in, ich nenne es mal Praxis oder in euren Coaching-Räumen, wenn Paare zu euch kommen und sie sagen, ja, wir haben hier ein Eheproblem und ihr dann tiefer rumbuddelt, sage ich jetzt mal, dass dann wirklich auch sowas rauskommt, dass der Unruheherd gar nicht am Frühstückstisch sitzt, sondern eher im Büro?
Auf jeden Fall. Deswegen sind wir überhaupt zum Paar-Coaching gekommen, Stefan. Aha. Weil Frank ist unser großer Coach. Er hat ganz tolle Ausbildungen gemacht, um dieses Coaching wirklich im Detail durchführen zu können und den Menschen maximal gut zu helfen. Ich habe das Coaching ist für mich ja über NLP und das NLP-Coaching gekommen und Frank hat noch ein viel breiteres Toolset, was er da mitbringt. Und er hat mit Einzelcoachings angefangen, hat also Menschen, die in einer Lebenskrise waren, unterstützt. Und manchmal ging es darum, dass die Ehe nicht funktionierte. Das war dann so der Startpunkt. Manche haben aber schon gemerkt, im Job geht es bei ihnen nicht so, wie sie sich das wünschen. Egal von welcher Ecke sie kamen. Oftmals endete es im Gesamtpaket. Mhm. Job, Familie, Ehe, Beziehung. Und wir haben gesagt, natürlich ist es immer wichtig, wenn einer sich verändert, wenn wir merken, einer bringt neue Impulse in eine Beziehung rein, die durch diese Gesamtumstände schwer angeschlagen ist. Nur ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn beide den Weg gemeinsam gehen und sagen, wir dürfen an unserer Beziehung arbeiten. Und da haben wir dann gedacht, wir müssen so ein Paar-Coaching mal aufsetzen. Wir selber sind wirklich, wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Wir sind seit über 30 Jahren verheiratet. Wir haben diese Stürme gut überstanden und kennen ganz viele Themen rund um das Paar-Coaching. Ich habe die berufliche Karriere gemacht Frank ist zu Hause geblieben, hat sich um Kinder und Haushalt gekümmert. Wir haben zwei Kinder adoptiert, die mit einem guten Gepäck schon zu uns kamen. Sie waren 4,5, 6,5, als wir sie adoptiert haben. Sie kamen aus einer anderen Kultur. Wir sind im Ausland gewesen, haben im Ausland gelebt und gearbeitet. Also es sind ganz viele Aspekte und sind jetzt gemeinsam in diese Selbstständigkeit gegangen und haben auch da uns zusammenrütteln müssen. Also hier hat es ordentlich geknallt, Stefan. Also es war wirklich, wirklich herausfordernd für uns, ja, zu sagen, also wow, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so schwierig wird, weil wir auf einmal unsere Rollen wieder neu definieren mussten. Also ich habe mich in den Haushalt eingemischt, wo er sagte, hör mal, ich habe Expertise von 30 Jahren Haushaltsführung, du kannst jetzt nicht meinen, du könntest hier mal eben mitmischen, das müssen wir abstimmen.
Ja, das kann ich mir so schön bei euch beiden vorstellen. Ah, herrlich, ja, ja.
Okay. Ja, oder auch im Job sozusagen, wo Frank sagte, also hör mal, ich bin nicht dein Mitarbeiter. Wir sind jetzt hier mal auf Augenhöhe. Und ich so, ja, du hast recht, natürlich, selbstverständlich. Mir war das gar nicht bewusst, welche Rolle ich da einnahm, ganz automatisch. Zack, 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 so hat er sie zu laufen. Und so, und er so, nö, 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 ich habe eine eigene Meinung. Was glaubst du? Also es war wirklich... oder auch für die Zusammenarbeit mit ihm, da musste ich mich natürlich auch dran gewöhnen. Also es war schon sehr, sehr herausfordernd, muss ich sagen. Und das ist es bis heute natürlich auf einem anderen Level. Wir haben uns sehr gut weiterentwickelt und es gibt immer wieder Punkte und das gehört für mich in eine lebendige Beziehung rein, dass es immer mal wieder Auf und Abs gibt. Solange wir offen miteinander kommunizieren und die Themen wirklich angehen und unser Innerstes auch nach außen kehren und das Schutzschild ablegen, ist das für mich ein Garant für eine langlebige, zufriedene Beziehung. Ja, und wie gesagt, all diese Umstände haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja, dann machen wir halt Paarcoaching. Also wir haben die eigene Lebenserfahrung und die Ausbildung und jetzt starten wir mit diesem Programm. Und das funktioniert schon ganz gut, ja.
Sehr gut, sehr schön. Dann würde ich gerne zu diesem Thema so klassisch die Abschlussfrage, nenne ich es jetzt einfach mal, nennen. Gibt es so einen Rat oder einen Tipp, den du den Hörern geben könntest, wenn so das Gefühl aufkommt, mein Job macht mich krank und meine Ehe leidet darunter? Also was könnte der erste kleine Schritt sein? Es muss ja nicht immer so ein riesen Bombenschritt sein, der ja dann eben gleich schon wieder blockiert, bevor du ihn tätigst, sondern was ist der erste kleine Schritt, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ohne gleich alles hinzuwerfen?
Der erste kleine Schritt ist, den Partner für die eigenen Probleme zu sensibilisieren. Denn oftmals ist es so, dass der Partner zum Ventil wird, weil wir darauf vertrauen, dass unsere Beziehung so belastbar ist, der Partner muss das aushalten. Und das geht nicht. Also wenn wir merken, dass uns was frustriert und unser Partner das gehörig abbekommt oder es oft Streitigkeiten gibt, dann dürfen wir uns selber hinterfragen. Also wir dürfen immer bei uns selbst anfangen. Schraubt nicht beim Partner rum, der aus eurer Sicht kein Verständnis hat oder kein Einfühlungsvermögen, sondern fangt bei euch an. Was ist bei euch los? Was könnt ihr dazu beitragen, dass der Partner überhaupt mal versteht, was zu diesen Streitigkeiten führt oder was zu diesem Frust führt? Also da Offenheit zu haben. Und dazu braucht es einen festen Rahmen, eine Verabredung. Also wir sagen unseren Paaren immer, im Job macht man mit seinen Mitarbeitern Zielvereinbarungen und dann gibt es regelmäßige Gespräche, wie läuft's, wo kann ich unterstützen, was könnte man vielleicht besser machen oder wo müssen wir optionaler denken. In der Beziehung tun wir das nicht. Jeder Mensch glaubt, er kann Beziehung. Das läuft so flupp. Es geht einfach so. Logisch, ja, wir lieben uns und das trägt alles. Ja, aber wir wissen auch selber, dass der Alltag uns ganz schön fordert und wir dürfen wirklich regelmäßig zusammenkommen mit der Absicht, uns auszutauschen darüber, ob es für beide noch stimmt. Mhm. Das heißt nicht, dass die Beziehung als solche in Frage gestellt wird, sondern dass man einfach sagt, ich würde mir wünschen, dass wir ein paar mehr Unternehmungen machen. Können wir uns nicht einmal im Monat wenigstens, nur für uns, nur wir zwei, ohne Kinder, ohne Freunde, ohne irgendwen, verabreden und irgendwas Schönes unternehmen? Gemeinsame Urlaube nicht wie so ein Termin in der Agenda abhaken, ja, jetzt, wann fahren wir in Urlaub, wohin, ja, alles klar, gut, sondern das wirklich auch mal für sich auszumalen, wie schön es werden könnte. Also du merkst, ich schweife direkt aus, ein kleiner Tipp ist das nicht mehr, aber zu Beginn ist es wirklich wichtig, die Offenheit für die eigenen Probleme zu äußern und selber zu reflektieren, was einen so wahnsinnig stört. Denn der wunde Punkt, der liegt nicht da, wo die Socken in die Ecke gelegt werden, wo oder rumfliegen, wo die Zahnpastatube nicht richtig ausgedrückt ist oder der Partner doch tatsächlich immer wieder vergisst, die Schuhe auszuziehen, wenn er die Wohnung betritt. Es ist so eine Lächerlichkeit, wenn wir uns das mal mit ein bisschen Abstand angucken. Der wunde Punkt ist ein ganz anderer und das darf sich jeder vor Augen führen und dafür heißt hier, mal ein bisschen miteinander quatschen.
Wow, okay, bitte, ich will das kurz wiederholen, weil ich das elementar wichtig finde, weil das ist aus meiner Sicht, habe ich da was bewusst wahrgenommen, was extrem intensiv und tief ist. Das heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich sage meinem Gegenüber, Partner, Partnerin, ich will das nicht mal rumgendern, also ich sage meinem Partner, pass auf, ich wünsche mir XYZ und gleichzeitig, oder ich sage ihm auch, du, pass auf, ich habe zurzeit das und das Problem gerade, dass ich also meine Schwäche offenbare, sage ich jetzt mal, oder meine Schwierigkeit und gleichzeitig oder parallel dazu gehe ich aber auch in mich selbst hinein und hör mal, was ist da los, warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte, warum stören mich die Socken, sind es wirklich die Socken oder ist es was ganz anderes? Ja, dass ich viel zu lange arbeite als Beispiel und komme spät nach Hause und dann liegen die Socken da und ich wollte mich auf die Couch legen und mir ist Ordnung so wichtig, sage ich jetzt mal. Habe ich dich damit richtig verstanden?
Absolut, genau.
Cool.
Und es ist ganz wichtig, dass wir das niemals als Schwäche sehen, Stefan. Jetzt sage ich auch noch Steffen, ne? Das ist echt lustig. Stefan, also es ist keine Schwäche, wenn wir sagen, ich fühle mich gerade frustriert oder überfordert. Das ist niemals eine Schwäche. Wir sind alle Menschen und alle kommen wir irgendwann an unsere Grenzen. Das ist ja auch das, was Leben ausmacht, dass wir mal unsere Grenzen kennenlernen. Und der Mensch, der mir am engsten vertraut ist, ist doch verdammt nochmal mein Partner. Ja, niemand sonst. Und mit dem darf ich doch wirklich alles austauschen, was mich ängstigt, überfordert, frustriert. Und das ist genau das, ich liebe den, also den oder die. Und eine engere Verbindung gibt's gar nicht. Und für viele ist das, glaube ich, so selbstständig. Aber es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes, wenn wir eine vertraute Person haben und zwischen die darf kein Blatt passen. Das ist das, worauf wir mit unseren Paaren hinarbeiten, wieder zueinander zu finden und das bewusst zu machen. Und wie gesagt, ja, sich zu offenbaren, um auf den Punkt zurückzukommen, wie du es gesagt hast, ist der erste Schritt.
Okay, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ab heute öffnet euch mehr.
Ja!
Ich bin der Meinung, Schwäche zu zeigen ist ein ganz klares Zeichen von Stärke.
Das ist richtig, so kann man es sehr gut formulieren.
Das ist absolut. Der zeigt, wo seine Grenzen sind, zeigt damit auch seine Stärke, dass er weiß, wo seine Grenzen sind. Das ist etwas ganz Mächtiges. So, okay.
Jetzt geht's los.
Wir die. Jetzt Schluss mit Palaver. Jetzt geht's Butter bei die Fische, wie man doch im Kölner Raum so sagt. Nee, wo sagt man das? In Hamburg, ne? Butter bei die Fische? Nee.
Bestimmt in Hamburg. Das wird passen, nicht?
Okay.
So.
Also, während deiner Konzernzeit hast du dich mit dem Thema Physiognomik beschäftigt. Ich bin zum ersten Mal auf dieses Thema gestoßen über die überragende Serie Lie to Me. Fand ich mega. Der hat dann so immer den Kopf so schief gehalten, dieser Lightman, und dann mega. Okay, ich schweife ab. Also wer es nicht kennt, schaut es euch an. Ich finde es super, ob das nur Show ist oder nicht, werden wir alles gleich vielleicht erfahren ein wenig. Auf jeden Fall eine geile Serie. Also pass auf, du hast dich ja damals mit diesem Thema beschäftigt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, für viele ist das sowas wie Hokuspokus. Aber du sagst, es ist ein massiver Effizienzhebel für Führungskräfte. Wie genau hilft mir der Blick in ein Gesicht, um Meetings oder Verhandlungen abzukürzen?
Bevor ich da jetzt drauf eingehe, ich habe es im Hinterkopf. Lie to Me fand ich auch super spannend. Ich habe es geliebt. Hier ist der Fokus ein etwas anderer, denn ich gucke hier auf die Mikroreaktion im Gesicht. Denn was wir innerlich fühlen, denken, spüren, zeigt sich im Gesicht. Und das ist so automatisiert, dass wir das nicht verhindern können, es nach außen zu tragen. Das sind diese Mikrobewegungen im Gesicht, die dieser Detective oder dieser Psychologe, ich weiß gar nicht, in welcher Rolle der damals da war, super professionell sehen konnte. Wir sagen zum Beispiel auch, dass das, was oberhalb des Tisches sich abspielt, das ist sehr antrainiert. Wir haben von unseren Eltern gehört, beim Essen nimm die Ellbogen vom Tisch oder sitz aufrecht, ganz genau. Aber was unterm Tisch stattfindet, was du mit den Füßen machst, ob du die hinter die Stuhlbeine klemmst oder ob du die nach vorne legst und Raum einnimmst, das sind ganz andere Themen. Das ist also dieses Körpersprachliche. Aber im Gesicht und alles, was da oben stattfindet, das ist oftmals so unkontrolliert, weil es in Millisekunden, Mikrosekunden sich zeigt, dass sofort offenbar wird, ob jemand vielleicht lügt oder ein bisschen schummelt oder ein bisschen dazu dichtet oder ehrlich ist oder fröhlich oder was auch immer. Und das war bei Lie to Me so. In der Physiognomik gucke ich auf die Physiognomie des Gesichtes, also auf die unverkennbaren Merkmale im Gesicht, die dir von Natur aus mitgegeben wurden. Und zwar fängt das bei der Stirn an, bei den Haaren, den Augenbrauen, den Augen, der Nase, den Nasenflügeln, den Wangen, dem Kinn, der Gesichtsform, dem Hals. Insgesamt analysiere ich 300 Gesichtsmerkmale, die mir einen Aufschluss auf die charakterliche Präferenz eines Menschen geben. Ist er mehr emotional? Ist er mehr der Macher? Ist er mehr der rationale Durchdenker? Ist es mehr der Visionär, der ganz breit und global denkt und sich nicht in irgendwie ein Schema pressen lassen möchte? Und das hilft mir natürlich bei der Stellenauswahl oder als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern oder im Umgang mit dem Chef. Außerordentlich gut. Wenn ich weiß, in der Führungsetage habe ich immer eine Mischung zwischen Macher und rationalen Menschen. Und da muss ich wägen, was ist so, wir haben natürlich eine Durchmischung von allen Konstitutionstypen. Wir unterscheiden hier den emotionalen, den Visionär, den rationalen und den Macher. Dass wir da immer so eine kleine Durchmischung haben, aber wir haben gewisse Präferenzen. Und im Interviewprozess, ich habe also die Physiognomik immer mit als Entscheidungsgrundlage genommen, mich teilweise gegen die Entscheidung der Mitinterviewer entschieden, wenn es um meinen Mitarbeiter ging, und gesagt, nee, ich will den oder die aus dem und dem Grund. Ich weiß es genau, ich habe es gesehen. Und das war halt zum Beispiel, also interessant wird es in einem Interview, wenn mir jemand sagt, also, ich bin ein total kreativer Mensch, ich kann in Optionen denken, ich bin also wirklich jemand, der immer eine Lösung findet. Und wenn ich dann frage, was war denn so das Kreativste, was Sie mal so gemacht haben in Ihrer Arbeit?
Ich habe umgeschaltet von ARD auf ZDF.
Exakt. Wenn so eine Antwort kommt, Stefan, dann weißt du schon, was, ne? Und wo ich dann so denke, Ich sehe diese Kreativität nicht. Ich kann gucken, wo ich will. Ich sehe sie nicht. Also ich kann entsprechende Fragen stellen und höre dann aufgrund der Aussage, dass ich richtig liege und der Mensch sich vielleicht selber was vormacht. Also wir hatten ja wirklich, ich habe viele Gesichtsanalysen gemacht, individuelle Gesichtsanalysen, und es gab ganz, ganz viele Tränen, wenn Menschen auf einmal wie so ein, ja, so einen Augenöffner bekamen, dachten, ja, genau das ist es. Ja, Menschen, die zu mir kamen, sagten, ich komme nicht in die Pötte, ich komme nicht, ich bringe die Dinge nicht auf die Straße, ich überlege mir was, aber dann klappt's nicht oder ich zerrede mir das. Dann diese Erkenntnis, wie derjenige tickt, dass er vielleicht eine Mischung aus emotionalem und rationalem Menschen ist. Und anhand der Merkmale kann ich ja sehr detailliert sagen, worin die Emotionalität besteht. Ob jemand sehr unberechenbar ist oder auch unnachgiebig oder sehr arbeitswütig. Das sind ja auch alles irgendwie Emotionen, die damit verbunden sind. Oder ob es jemand ist, der eher so harmoniebedürftig ist, sehr leidenschaftlich ist. Das sind unterschiedliche Arten von Emotionalitäten, die ich im Gesicht sehen kann. Und dann vielleicht auch noch ganz starke rationale Gesichtszüge hat. Und wie ich zum Beispiel dieses Sicherheitsbedürfnis braucht, dann klemmt das natürlich, dass jemand rational entschieden hat, einen Weg zu gehen, aber das Gefühl stimmt nicht und sich deswegen nicht imstande fühlt, die Dinge auf die Straße zu bringen. Und da hat es wirklich Tränen gegeben, wenn ich einfach darauf hingewiesen habe und der Mensch aber dann für sich einen Weg gefunden hat und wusste, also ich muss emotional, ich muss da emotional hinterstehen. Und das ist vielleicht das Erste, worauf ich achten darf, dass mein Gefühl stimmt. Und dann darf ich mir das mit Argumenten und Fakten unterlegen und dann bringe ich es auf die Straße. Also da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, Stefan. Also da habe ich ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen. Eine Frau, die im Ausland Architektin war und dann war sie, sie war Innenarchitektin, um genau zu sein. Und dann war sie in Deutschland im Anstellungsverhältnis und sie sagt, ich liebe diesen Beruf, aber irgendwie alle Jahre wechsle ich den Job. Es klappt nicht. Ich komme da nicht parat. Und dann habe ich sie gefragt und ich sah halt sehr großes visionäres Potenzial. Und für einen selber ist das manchmal, jetzt wo ich es erzähle, denkst du, ja klar, ist ja logisch. Aber für denjenigen selber ist das irgendwie wirklich dann, ein Augenöffner, wie ich eben schon sagte. Und sie hatte dann also in ihrer Heimat, sie kam irgendwie aus dem Ostblock, hat sie Kirchen restauriert, sie hat Wohnhäuser restauriert, sie hat Behörden ausgestattet. Und jetzt war sie oftmals bei Architekten, die gewisse Häuser bauten, quadratisch praktisch gut, mit neuester Technologie und großen Fenstern und aber im Prinzip immer gleich eingerichtet, wo sie total gelangweilt war. Und dann habe ich ihr gesagt, wie wäre es denn, wenn du dich mal wieder selbstständig machst? Und sie so, meinst du, kann ich das, kann ich das? Ich sage, du bringst alles mit. Und sie hat das tatsächlich gemacht und hat dann auf Facebook ganz lange dann ihre neuesten Aufträge gepostet. Und ich war zum einen sehr, sehr glücklich, dass sie den Weg wirklich gegangen ist. Und auf der anderen Seite dachte ich so, oh Gott, das ist eine große Verantwortung, die ich da auch trage, wenn ich die Menschen zu was motiviere, was sie selber für sich gar nicht für möglich gehalten haben. Aber es ist eine tolle Sache. In jeder Verhandlung, ich weiß, wie mein Verhandlungsgegenüber tickt, kann das gut einschätzen. Ist es jemand, der dankbar ist, wenn wir die Verhandlung 10 Minuten früher abschließen können, der unter Zeitdruck steht, der eher der Macher ist und gute Resultate bringen will? Ist das jemand, der sehr im Detail ist und jedes einzelne Detail besprechen will oder? Und darauf kann ich eingehen und das ein Stück weit steuern. Nicht, um den anderen zu manipulieren. Und das ist genau das, was du sagst, Hokuspokus, ne? Dass manche Menschen denken, ja, das ist doch hier, die will nur manipulieren. Das sagt man ja auch dem NLP nach, das ist ja nur Manipulation. Und unsere Antwort ist dann immer, du kannst nicht manipulieren, denn mit jeder Kommunikation, mit allem, was ich erzähle, beeinflusse ich das Denken des anderen und manipuliere ein Stück weit. Das geht gar nicht anders. Aber es ist kein gezieltes, den Menschen für was Schlechtes, das wird ja oftmals dann damit verbunden, zu was Schlechtem zu überzeugen, sondern einfach ihm das Geschenk, was er hat, so zu verpacken, dass er es annehmen kann. Ja, und das ist ganz wichtig. Wenn ich einem emotionalen Menschen in meinem Büro gesagt habe, hör mal, ich habe einen ganz tollen neuen Arbeitsplatz für dich, jetzt musst du hier nicht mehr in der dunklen Ecke sitzen, sondern du kannst am Fenster sitzen. Und die sagte so, ich finde das aber ganz toll hier, ich weiß gar nicht, was du willst. Weil sie sich da schön eingerichtet hatte schön seine Blümchen und Bilder und alles schön gemacht. Das ist dieses, ein stark emotionaler Mensch, der möchte so Veränderungen nur sehr schrittweise angehen, weil das emotional ihn berührt. Und dem oder der konnte ich in dem Moment überhaupt gar keine Freude machen. Dann denkst du als Führungskraft, na toll, jetzt wollte ich dem echt mal hier so, ne, so ein Goodie geben. Kommt gar nicht an. Was, also. Und das kann ich. Undankbar, genau. Ja. Nehm das möglichst noch persönlich, ja. Ne? Das gibt's ja gar nicht. Und schon ist die gute Intention verpufft. Also es sind viele kleine Beispiele und ich könnte hunderte mehr geben, wo man ganz gezielt das Päckchen so schnüren kann, dass der andere es annehmen kann und sich darüber freuen kann.
Okay. Aber jetzt spiele ich mal Anwalt des Teufels. Mhm. Wo ist denn die Grenze zwischen echter Menschenkenntnis und bloßem Schubladendenken? Also wie verhinderst du, dass du jemanden aufgrund seiner Nase oder Stirn vorverurteilst?
Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine wichtige Frage. Ha! Hast du gut gemacht.
Fünf wichtig. Jahre für trainiert.
Also ich denke, dass wir der Mensch in seiner Person, in seiner Charakteristik ist so komplex und es hat so viel stattgefunden. Das Leben eines jeden Menschen von diesen Milliarden von Menschen auf diesem Planeten ist ja kein Mensch genau wie der andere, ja? Dürfen wir uns diese Hinweise als ersten Hinweis aufnehmen und die Kommunikation, der Austausch, das Kennenlernen des anderen gezielt erfragen. Ja, also wenn ich reines Interesse an einem Menschen habe, dann kann ich das im Privatleben ausleben, indem ich sage, wenn ich jetzt auf eine Party komme, wo ich vielleicht ganz wenig Leute kenne, dass ich zu einem Menschen gehe, der physiognomisch eher mir ähnelt, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist mir in der Vergangenheit oftmals nicht gelungen und wir kennen das, ja. Dann haben wir uns zu jemandem gestellt und gesagt, hallo, ich bin Gabriela, bist auch hier, schön. Und man merkt, da kommt überhaupt kein Gesprächsstoff auf und oder es kommen Themen auf, wo man sagt, oh Gott, wie tickt der oder die denn da? Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Dass wir das so ein bisschen üben und sagen, nö, ich gehe mal auf Menschen zu, ach guck mal, die hat irgendwie ähnliche Gesichtsstrukturen wie ich, die scheint eher ähnlich gestrickt zu sein wie ich, ich probiere es mal. Also wir dürfen uns da rantasten und die Physiognomik ist immer ein Teil, ein Puzzleteil, ein für mich wichtiger Puzzleteil, weil es mir wie so die Tür öffnet zu einem Menschen, um dann genauer hinzugucken. Denn 300 Merkmale, das ist jede Menge. In meinen Seminaren werden 60 Merkmale, was auch schon sehr, sehr viel ist, trainiert, weil sie uns schon mal so eine Grundausstattung des Gegenübers liefern, was ich dann immer, immer untermauern muss mit Gesprächen, mit Kommunikation, mit entsprechenden Fragen. Deswegen verknüpfen wir das auch gerne mit den Metaprogrammen. Die Metaprogramme, wie ich eben sagte, hinzu, weg von, ist nur eins von vielen, vielen Metaprogrammen. Die kann ich elizitieren oder herausfiltern, herauslocken durch die Kommunikation mit dem anderen. Und das ist dann ein wunderbares Gesamtpaket, um schon ziemlich genau zu wissen, mit wem ich es da zu tun habe.
Okay,
verstehe. Glaubst du mir das?
Das darfst du später oder in einer anderen Podcast-Episode definitiv mal beweisen. Ich hatte nämlich hier im Podcast schon mal einen Profiler vom Militär.
Wow.
Und der hat mich dann mal auseinandergenommen und genau das Gleiche möchte ich, dass du das auch mal tust. Also nicht auseinandernehmen, ne, sondern geprofiled.
Doch, ich nehme dich auseinander.
Ja. Es wäre schön, wenn du mich endlich mal wieder zusammenbaust nach all den Jahren. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Pass auf, Frage. Wenn ich dich richtig verstanden habe, funktioniert das für dich auch natürlich zum Großteil auch mit Fotos?
Ja.
So, ich kann mich nämlich daran erinnern, dass du mal irgendwann mal gesagt hast, zeig mal her ein Bild. Mhm. Will ich nicht näher drauf eingehen, aber wir beide wissen, welche Situation das damals war bei euch in der Küche. Mhm. Gut, wenn du dir heute ein Foto von der Konzern-Gabriela vor 15 Jahren anschauen würdest, kannst du heute dort etwas erkennen, was du damals vielleicht jahrelang übersehen oder ignoriert hast?
Ich kann eine Veränderung erkennen. Das ist das Schöne. Denn mit dem, was ich mitbringe, ja, aus der genetischen Veranlagung, die Durchmischung dieses ganzen Genmaterials, was ich über Millionen von Generationen irgendwann, was sich dann bei mir so angesammelt hat, hat ja auch mein Leben als solches einen Niederschlag im Gesicht. Also ich kann es sehen. Also wenn ein Mensch frisch verliebt ist, siehst du das genauso, als wenn er todtraurig ist. Das ist ein Beispiel, das kann jeder nachvollziehen. Ne? Wenn jemand frisch verliebt ist, also wenn, ich habe sogar gesehen, als eine Mitarbeiterin von mir schwanger war. Ich habe das sofort gesehen. Die hatte an dem Tag die Nachricht bekommen und die hatte nichts gesagt. Und die Augen, der Glanz in den Augen, die ganze Mimik, da strahlte sowas Warmes, dass ich sogar sehen konnte, wie gesagt, also ich vermutete, ich habe nicht wahr, ich konnte nicht hell sehen, aber ich vermutete stark und es hat sich dann auch nachher als richtig erwiesen, dass sie schwanger war oder wenn jemand verliebt ist oder wenn jemand einen Verlust erlitten hat und alles hängt, ja, die Mundwinkel hängen, die Augen hängen, alles hängt. Und wenn ich ein sehr stressiges Arbeitsleben habe, viel Frustration erleide oder sehr mich durchbeißen muss, dann werde ich auch schmallippig. Ja, also dann werden die Lippen kaum erkennbar. Ja, ja. Und ich hatte früher als junge Frau, hatte ich ganz runde, große Augen, starke Emotionalität, ganz große Wahrnehmung. Und ich merkte, die wurden auf einmal so kleiner, mandelförmiger. Was reduzierte sich etwas? Es fokussierte sich mehr. Und ich merke jetzt nach 5 Jahren, wo ich nicht mehr im Konzern, sondern in der Selbstständigkeit arbeite, dass sich meine emotionale Seite wieder mehr öffnet. Dass ich mehr wieder so werde, also nicht äußerlich, das kann meine Jugend kann ich nicht zurückholen. Nur, dass ich, dass meine Lippen wieder etwas breiter werden, dass meine Augen sich wieder etwas öffnen, dass ich ja an diesen Gesichtszügen merke, da hat sich was verändert. Also dahingehend nehme ich das wahr. Und ich sage meinen Teilnehmern auch immer, sie sollen jedes Jahr mal ein Bild von sich machen, um eine Veränderung festzustellen, um dann mal zu überlegen, was ist passiert? Waren es vorwiegend schöne Sachen oder waren auch schlimme Sachen dabei? Kann ich das irgendwo selber in meinem Gesicht erkennen? Denn unser Gesicht verändert sich, nicht nur durch das Altern, sondern auch durch die Lebensumstände.
Okay. Gut. Jetzt sind wir hier im Podcast, das Ganze kommt natürlich irgendwann dann auch auf YouTube. Und da mich meine Podcast-Hörer und Hörerinnen ja nicht sehen, sondern nur hören, würde ich dich doch mal bitten, ich komme jetzt mal ein bisschen näher zur Kamera, dass du da jetzt mal das ein oder andere von mir mal sagst, was du siehst und was du daraus interpretieren würdest. Nun gut, es ist natürlich auch klar, wir kennen uns jetzt 3 Jahre, da ist das ein oder andere wahrscheinlich schon längst bestätigt worden oder revidiert worden. Mhm. Vielleicht hast du sogar eine Veränderung festgestellt in den 3 Jahren. Ich meine jetzt gar nicht, sind es 3 Jahre? Ich glaube schon, ungefähr müssen es 3 Jahre sein. Ich habe immer so 2, 3 Dinge. Mhm. So, ich bleibe jetzt mal ganz still und gucke in die Kamera.
Also du hast zum Beispiel ein schönes Lippenherz, was für deine Emotionalität spricht. Du bist ein emotionaler Mensch. Du hast durchgezogene Stirnfalten. Das heißt, wenn du eine Sache anfängst, dann gibst du nicht auf, bis du dein Ziel erreicht hast. Es gibt Menschen, die haben unterbrochene, im Wesentlichen sehr stark unterbrochene Stirnfalten. Das heißt, die fühlen sich nach einer gewissen Zeit von einer Sache gelangweilt oder sehen keinen Sinn mehr darin und fangen was Neues an. Das ist bei dir nicht der Fall. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann ziehst du durch. Du könntest im Rahmen deiner Fähigkeiten, dich abzugrenzen, noch einen drauflegen. Also du bist schon dahingehend etwas harmoniebedürftig, dass du es allen Menschen recht machen möchtest. Und da könntest du ein bisschen mehr auch mal Nein sagen, ne? Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Das ist ja ein ganz wichtiger Spruch, den wir uns immer vor Augen führen sollten.
Das siehst du woran?
An deinen Nasenflügeln.
Ja, Wahnsinn. gut, dass ich keinen Schnupfen habe. Wer weiß, was du dann gesagt hättest.
Du, okay. hast einen relativ breiten Nasenrücken, also er ist nicht ganz schmal, ist so eine Mittelposition, sage ich immer. Das heißt, du bist prinzipiell belastbar, aber es ist für dich auch von Vorteil, wenn du dir so Arbeitspakete schnürst und die eins nach dem anderen abarbeitest, weil du sonst so einen Riesenberg vor dir hast und dann denkst so, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Ja, also deine Arbeitsstruktur darfst du etwas verändern und du hast Führungsqualitäten, das sehe ich an deinen Augenbrauen. So, das soll es jetzt mal gewesen sein.
Wow. Okay.
Und was sagst du? Würdest du das abhaken?
Was war nochmal mit den Lippenherz, hast du das genannt? Ist das dieses Geschwungen an der Oberlippe?
Genau.
Diese. Okay. Und das
war ich hab das ganz wenig, guck mal.
Und was war das nochmal? Was hast du da nochmal zugesagt? Was ist das?
Nein, das
emotional?
Ist
oder was war das?
Das ist emotional, genau. Okay. Das ist so auch dieses Empathische, Einfühlsame.
Na, dann habe ich den richtigen Job ja schon mal dafür.
Siehst du? Du musst ja schon mit deinen Kunden empathisch umgehen, ne?
Es hilft. Es hilft. Ja, ist spannend. Also ich weiß, was du meinst mit diesen Stirnfalten. Ich erinnere mich an Menschen, die halt wirklich so drei Stück haben in einer Linie, wo ich halt eine komplett durchgezogene Linie habe und die haben das eben zweifach unterbrochen oder so sogar. Spannend. Also hat mein dicker Kolben auch irgendwas für sich, okay.
Absolut, da könnte ich auch noch mehr zu sagen. Also Nase und Ohren, das ist eine Sprache für sich. Also das war zum Beispiel, ist mein Lieblingsbeispiel, als Frank und ich uns dem Thema widmeten und sagten so, jetzt wollen wir mal Zielvereinbarung machen. Du überlegst dir mal zum Thema X was und ich zum Thema Y. Und dann sind wir nach 3 Monaten wieder zusammengekommen und haben gesagt so, wo stehen wir denn jetzt? Und ich so ganz klar, also das war ja unser Ziel und die einzelnen Schritte sind A, B, C, D und wenn wir das machen, kommen wir dahin. Frank, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also ich habe mir das nochmal überlegt mit dem Ziel. Also aus meiner Sicht haben wir da gewisse Aspekte nicht berücksichtigt. Da müssen wir da nochmal hingucken und da nochmal hingucken und ich so, wie jetzt? Wir haben noch gesagt, wir machen das. Ja, also physiognomisch betrachtet war das total klar, dass wir so ticken. Ich habe einen geraden Nasenrücken. Das sieht man im Profil halt. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, wenn ich mal so.
Ja.
Gerader Nasenrücken. Das ist wie eine Skipiste. Wenn ich unten oben starte, dann rausche ich durch. Du hast einen Höcker. Ja, du hast einen kleinen Höcker. Und rausche ich durch, bis ich am Ziel bin. Also dann gibt's kein Aufhalten mehr. Das hat den Vorteil, ich ziehe durch. Ja, es hat auch den Nachteil, dass ich gewisse Aspekte nicht einsammle, die sich vielleicht auf dem Weg ergeben, weil ich einfach durchziehe. Das war mein Ziel, also hin da. Und für Frank, der auch einen Nasenhöcker hat, war ganz klar, ich sause runter die Piste, aber ich halte mal rechts an und sag, habe ich auch alles berücksichtigt. Und dann geht es einen Schritt weiter. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen Haltepunkt. Und ich habe wieder neue Aspekte, die ich berücksichtige. Und genau diesen Widerspruch, den durften wir auflösen. Weil meine Erwartung war, dass er mir mit einem klaren Strategieplan jetzt sagt, wie er sein Problem löst. Und das ging aber nicht. Und beides hat seine Vorteile. Wichtig ist zu sagen, die Physiognomie zeigt uns immer die Stärken auf. Und jede Charaktereigenschaft hat in ihrem richtigen Kontext eine absolute Stärke. Und das kann ich als Führungskraft halt auch herausfinden. Wenn ich einen Visionär auf eine Controlling-Stelle setze, dann wird das ein großes Desaster. Ja? Okay. Wenn ich einen Projektmanager habe, der eigentlich lieber als Buchhalter arbeiten würde, gibt das ein Desaster, ja, weil die charakterliche Präferenz eine andere ist. Und das kann ich halt sehr gut dadurch schon mal mir schon mal anschauen. Ja, was sehe ich da und entspricht das tatsächlich der Realität oder ist es gar nicht so ausgeprägt, wie ich jetzt meinte, das gesehen zu haben?
Okay. Jetzt ist es doch gerade im Bereich Leadership oder Female Leadership, also Frauen in Führungspositionen. Frauen wird ja oft nachgesagt, sie seien zu emotional oder zu weich, gerade für solche Positionen. Ist diese Fähigkeit, diese Menschen intuitiv zu lesen, in Wahrheit vielleicht nicht irgendwie so eine unterschätzte Superkraft der weiblichen Führung? Oder hat das jetzt gar nichts mit Physiognomik zu tun?
Also Physiognomik kann ja jeder lernen. Mhm. Frank kann das genauso gut wie ich. Und von daher hat die Physiognomik, ist wie eine Sprache, die ich lerne. Englisch, Spanisch, Physiognomik. Mhm. Und von daher ist das was jeder lernen kann. Also ich habe natürlich schon mehr Frauen in den Seminaren, das ist so. Und auch immer mehr Männer, die sich für dieses Thema öffnen, weil sie sagen, hey, da wäre ich ja schon blöd, wenn ich mir diese Eintrittskarte nicht gebe. Ja? Also meines Erachtens sollte die Physiognomik jeder lernen, weil es nur zum Wohle ist. Wir machen das immer zum höchsten Wohle des Miteinanders, der Kommunikation und nicht um einen irgendwie ja, negativ, ungünstig in eine Richtung zu drängen. Ja? Aber das ist ja mit allem so. Das Internet hat tolle Sachen und es hat ganz dunkle Seiten. Von daher, also eine Female Leadership hat sicherlich dahingehend einen Einfluss, dass Frauen vielleicht im Umgang schon mal etwas emotionaler sind als Männer, die durch ihre Erziehung anders geprägt sind. Wir sagen ja oft, also ich habe in einem sehr männlichen Umfeld gearbeitet, mhm. gerade wenn man dann in der Karriere so ein bisschen seinen Weg macht. Ich hatte nur Männer um mich rum viele Jahre in so einer Management-Runde, dass ich, wenn es durchmischt ist, deswegen ist die Durchmischung ja so wichtig. Nicht, dass nur Frauen, nur Männer, sondern von allem darf es was geben. Diese Inklusion, die jetzt in vielen Unternehmungen so groß geschrieben wird, dass sich dann das Verhalten aller etwas verändert. Ja, Männer unter sich, die sich anbrüllen, die Alpha-Männchen werden. Wir sehen es in der britischen Regierung bei Trump, wir sehen das bei ganz vielen Menschen, die so Alpha-Tiere sind, die sich dann aber, sobald eine Frau auf Augenhöhe ihnen begegnet, also eine ähnliche Rolle hat wie sie, sich auch etwas verändern, weicher werden. Und wir sehen auch viele Frauen, denen man sagt, nachsagt, und das habe auch ich durchaus gehört, das ist sehr viel härter oder sehr viel ja, kompromissloser oder so ein Dranbleiber war. Und ich habe meinem Chef manche Dinge gesagt, die ich besser nicht gesagt hätte. Also nichts Unanständiges, aber wo ich halt irgendwie so meine Meinung geäußert habe, wo ich lieber mal die Klappe gehalten hätte. Ne? Also das hätte ich vielleicht 10 Jahre zuvor nicht gemacht. Aber es war irgendwie so dieses sich positionieren wollen. Also die Physiognomik, denke ich, ist davon aber unberührt. Die kann jeder einsetzen.
Okay. Ist das etwas, was ich einmal lerne, mir einmal den Menschen anschaue und das bleibt? Oder ändert, also die Physiognomik ändert sich ja bei dem Menschen, hast du eben gesagt, ein Stück weit, je nachdem, wie er sich einfach so das Leben ist. Okay, gut. Dann, das bedeutet also, wenn ich einmal diese Sprache gelernt habe und sie bei meinem Partner oder bei meinem Geschäftspartner, nenne ich es jetzt einfach mal, kann ich es immer wieder anwenden und es könnte sein, dass es mir immer wieder mal was Neues zeigt, je nachdem, wie sein Leben sich verändert und das sich eben in seinem Gesicht widerspiegelt. Okay.
Auf jeden Fall. Also ich bin mal mit dem Taxi vom Hotel zum Flughafen abgeholt worden und da hatte ich einen Taxifahrer, also es war so ein kleines Büsschen, ich war der einzige Kunde wohl und wurde von ihm zum Flughafen gebracht und ich dachte nur, oh je, der Arme. Der hatte eine Gemütsfalte auf der Stirn, die sich über die gesamte Stirn so nach oben zog. Und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, oh Gott, sie Armer, sondern ich habe irgendwie so ganz vorsichtig gefragt, wie es ihm geht. Und ja, und ich weiß gar nicht, wie ich das Gespräch so angefangen habe irgendwie, sondern wie unterhält man sich, wie fängt man ein Gespräch mit einem Fremden an, ne? Sondern irgendwie erstmal so ein bisschen Geplänkel und ganz schnell hat er mir dann gesagt, dass seine Frau gerade verstorben ist, die er zuvor 3 Jahre gepflegt hat. Und das irgendwo zu sehen und wahrzunehmen und mit dem Menschen umzugehen und ich glaube ganz fest daran, dass wir einem anderen auch ein Geschenk geben können, wenn wir auf ihn eingehen, richtig auf ihn eingehen, indem wir einfach unsere Wahrnehmung mal so ein bisschen schärfen und nicht immer nur unsere eigene Gefühlswelt betrachten und nach außen tragen, vielleicht Dinge persönlich nehmen oder sauer sind, weil der andere sich so und so verhalten hat, sondern vielleicht auch uns mal ein bisschen für den anderen sensibilisieren, was da vielleicht abgeht. Denn alle Vorurteile, die wir im Leben so haben, beruhen auf einem Glimpse an Informationen von einem Menschen, anstatt uns mal zu sensibilisieren und vielleicht mal ein bisschen genauer hinzugucken.
Schön, das ist schön. Ich möchte gerne deine Zeit nicht noch viel länger in Anspruch nehmen und würde gerne mal so einen Rückblick starten. Und zwar, früher wurde dein beruflicher Erfolg mit Titel, Budget und Gehalt gemessen. Woran merkst du heute an einem ganz normalen Dienstag, so wie heute, Podcast-Dienstag, dass du wirklich für dich erfolgreich bist?
Auch da gibt es ein schönes Metaprogramm. Ich bin halt NLPler. Und zwar gibt es diese zwei Skalen, einmal external und internal. Und ich bin so ein Externaler. Das heißt, wenn man mich lobt, wenn man mir positives Feedback gibt, wenn Dinge oder Unterhaltungen gut verlaufen und ich merke, der andere versteht, was ich will und geht auf mich ein oder mir ist es gelungen, aus einem etwas schwierigen Kontext heraus ein gutes Gespräch zu führen, dann ist das Feedback ja auch wieder von außen. Dann weiß ich, das war ein guter Tag. Oder auch ein weniger guter Tag. Ja, also ich brauche so dieses Feedback von außen. Und auch da unterscheide ich mich von Frank. Er ist halt ein Internaler. Also dem kann ich 10-mal sagen, boah, das war ein super Coaching. Wie schnell du da auf den Punkt gekommen bist. Und Frank kann das wirklich hervorragend, ja. Also wir haben also Umstände, da habe ich mich mit jemandem unterhalten auf einer Veranstaltung und Frank mit einer anderen Person, auf einmal fängt die andere Person an zu weinen. Ich so, Was hast du gemacht? Sagte, ich habe nur eine Frage gestellt. Also er hat sofort den wunden Punkt erreicht, ja. Und das ist großartig. Und wenn ich ihm dann sage, boah, super, das war doch toll, dass du sofort wusstest, wo ist der wunde Punkt, du konntest sie darauf, ihn oder sie darauf hinweisen und damit zu arbeiten und dass es besser wird. Das ist für Frank überhaupt nicht sonderlich wertvoll. Vielleicht ein bisschen, aber er muss es fühlen für sich. Er muss von sich überzeugt sein. Also wenn er sich sagt, boah, das war ein cooles Coaching, das hat heute richtig was, dann kann auch jeder andere sagen, na ja, der hätte vielleicht hier und da eine andere Frage stellen sollen. Interessiert nicht. Er weiß dann, war gut, war einfach gut. Also ja, auch da immer ganz spannend zu sehen, wie jemand tickt.
Wie finde ich das raus? Wie mein Gegenüber tickt?
Einfach gewisse Fragen. Es kommt natürlich auf den Kontext an, ja. Ja, dass du sagst, genau dasselbe, was du gerade gefragt hast. Woran, wenn ich jetzt jemanden einstelle, woran machst du deinen Erfolg fest? Was ist es, wo du sagst, ich war erfolgreich?
Ist es dann so, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, ist es dann so quasi, ja, ich habe das und das gemacht und es hat sich richtig gut angefühlt, dann bin ich eher intern? Oder und wenn jemand sagt, naja, da habe ich das aufgebaut und er fand es total super, dann ist es extern? Oder?
Genau.
Das ist so einfach, in Anführungsstrichen.
So einfach ist das, ja, ganz genau. Da kann man natürlich tiefer einsteigen dann, aber wenn wir im Gespräch immer merken, dass das Erfolg davon abhängt, dass eine Karriereleiter zum Beispiel schnell und effizient erstiegen wurde oder dass immer die Äußerungen anderer erwähnt werden, um zu sagen, ja, mein Chef hat damals ganz klare Vorgaben gemacht, die habe ich alle erreicht und er hat dann auch gesagt, das war super, dann ist klar, es ist eher ein externaler. Ja? Und das ist für eine Führungskraft doch so wichtig, zu wissen, wie kann ich den anderen motivieren? Und ein externaler, das ist so ziemlich das Einfachste, ja. Also ich hatte so einen Chef, der hat das auch voll drauf gehabt. Menschen haben ja auch eine gute Intuition. Der hat gesagt, also Frau von der Höhe, wenn ich Sie jetzt hier nicht habe und Sie mich hier nicht unterstützen, dann schaffe ich das nicht. Ich brauche Sie. Und ich so,
oh, ja, ja, gut.
Er mehr braucht geht ja gar mich. Nicht für einen Externalen geht mehr nicht. Und dann bin ich aus dem Büro raus und dachte so, scheiße, ey, was habe ich denn jetzt alles für einen Sack an Arbeit auf mich?
Aber es fühlte sich gut an.
Es fühlte sich gut an. Ja, oder einfach zu sagen, Mensch, das hast du so super gemacht. Ja, das war so klasse, das Ergebnis. Ja, an der einen oder anderen Stelle. Aber mein Gott, wir alle dürfen uns weiterentwickeln. Aber im Wesentlichen war das doch ein ganz, ganz toller Erfolg. Wenn ich das einem Externalen sage, dann ist der einfach nur happy. Ja, und wenn ich weiß, ein Internaler, der braucht, da muss ich mir halt die anderen Metaprogramme picken, um ihn zu motivieren. Ja, ein Internaler, der nur für sich selber das weiß, den kann ich fragen und sagen, wie war es denn für dich? Was glaubst du denn? Das Interesse zu zeigen. Und wenn der andere dann sagt, nee, da und da, das hat nicht so gut gepasst, dann mal zu überlegen, was könnte ich dazu beitragen, dass er sich besser fühlt. Mhm. Ja. Also ist ganz super spannend. Also ja. Menschenkenner-Themen sind super spannend.
Ja, auch die Selbstreflexion, ne? Also das finde ich so, beides sind so wahnsinnig tolle Bereiche, auf sich selbst zu schauen und auf andere zu schauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Jetzt habe ich natürlich, ich meine, dadurch, dass wir befreundet sind, natürlich eine ganz wichtige Frage, die brennt mir die ganze Zeit schon unter den Füßen. Wenn wir beide so quatschen, Tee trinken oder was auch immer, scannst du mich dann auch noch die ganze Zeit oder hat die Physiognomik-Trainerin dann mal Feierabend?
Sagen wir mal so.
Du weißt als Mann, du bist am Ende. Du bist du, da jetzt hast du ein Problem. Wenn die Frau sagt, wir müssen reden, oder sagen wir mal so. Ne? Okay, aber bitte, es ist dein Raum. Sprich.
Es ist schon so, also ich scanne nicht alle Menschen im Detail, nein, das mache ich nicht, sondern ich stoße da meist auf so sehr prägnante Gesichtsmerkmale, wo ich dann denke, oh, ja, also wenn jemand besonders große Augen hat oder besonders volle Lippen, also nicht die aufgespritzten, ja, wobei auch das ist ein Statement, ja, wenn jemand so dicke Lippen.
Kein internaler, ne? Obwohl, ne,
das
stimmt ja nicht.
Ja, sagen wir mal, zumindest ein sehr, sehr leidenschaftlicher und emotionaler Mensch. Und das will von der Person nochmal so unterstrichen werden, nochmal so richtig nach außen getragen werden. Ja? Natürlich entspricht es auch mitunter den Schönheitsidealen, aber in einem Kurs ist es mir sogar gelungen, einer Frau davon unbewusst, ich habe ihr das nicht gesagt, aber sie hat gesagt, jetzt wo ich verstehe, was der Höcker auf meiner Nase bedeutet, will ich den gar nicht mehr weghaben. Die hatte ernsthaft gedacht, sich den wegmachen zu lassen und einen geraden Nasenrücken. Aber jetzt, wo sie die Bedeutung hatte, dass das was durchaus Schönes ist und Positives auch nach außen tragen kann für den, der es versteht und sie das aber auch für sich so annehmen konnte, hat sie gesagt, nö, mach ich nicht mehr. Das ist doch totaler Quatsch. Ich habe den Höcker und ich bin so und so gestrickt und das ist in Ordnung so. Das ist gut so. Ja, aber gut, manche, gerade im Showbiz, das ist ja logisch, da spielen noch ganz andere Kriterien eine Rolle, warum man dann so oder so erscheinen möchte. Ne? Ja, aber ich scanne nicht alle Menschen. Ich habe dich gescannt, das ist ja ganz klar. Du warst ja wir haben ja ganz viele intensive Gespräche geführt, sagen wir es mal so.
Ja.
Und da war auch das für uns hilfreich, dir ins Gesicht zu gucken und zu sehen, was für dich wichtig ist oder was deine Präferenzen sind. Das ist schon im Coaching äußerst wichtig. Und von daher, mehr sage ich nicht.
Nein, ich kann das ja nachvollziehen. Bei mir ist, ich nenne es charmant immer so eine Berufskrankheit, ich scanne ja die Menschen, ne, die Körper.
Ja.
Ja, das ist ja, deshalb sage ich ja mittlerweile, dass ich Augenkrebs im Freibad kriege.
Oh.
Ja, das ist, mittlerweile ist das wirklich so, das meide ich dann auch wirklich oft, Freibäder oder solche Anstalten, weil das einfach, weil ich dann nur am Scannen bin und immer leuchtet dann das rote Warnsignal auf oder das Warnsignal oder dann siehst du, wie der geht und denkst, okay, Knie oder Hüfte, was hat er? Und solche Sachen, das ist, also bei mir ist dann auch ständig am Rattern.
Ja, das durften wir ja auch schon erleben, wie du uns scannst.
Okay.
Den Finger in die Wunde legen.
Ja, das mache ich gerne.
Ja, genau.
Gabriela, ich möchte dir an dieser Stelle meinen Riesendank aussprechen. Ich fand es ein wunderschönes Interview, nein, ein wunderschönes Gespräch. Ich hoffe, du hast es nicht wie bei einem Verhör dich so gefühlt. Und gibt es etwas? Also erstmal finde ich es wichtig zu sagen, dass die guten Hörer von mir natürlich sicherlich Kontakt mit dir aufnehmen wollen oder mehr über dich oder euch erfahren wollen. Wie funktioniert das am besten?
Also um sich uns anzunähern, ist natürlich unsere Internetseite sehr schön. Wir haben zwei, weil wir zwei Schwerpunktthemen haben. Wir haben einmal die Seite paarcoaching-schweiz.ch. Und wir haben eine das ist auch ein Programm der Face the Facts GmbH. Und wir haben facethefacts.ch. Face the Facts, schau den Tatsachen ins Gesicht. Also sehr, hatte den Ursprung in der Physiognomik. Mittlerweile haben wir da auch NLP-Themen drin. Und sich das mal anzuschauen. Und da findet man auch unsere Kontaktdaten, um einen Termin am Telefon oder per E-Mail mit uns zu vereinbaren für ein persönliches Gespräch.
Werde ich definitiv in den Shownotes verlinken. Und mir ist jetzt wichtig an der Stelle zu sagen, ich bin nicht nur als Freund bei euch oder in eurem Leben, sondern ich war auch als, wie nennt ihr es, Kunde? Ich nenne es mal Kunde. Ja, als
Coachie.
Als Coachie bei euch, also als nicht als Paar-Coachie, sondern ich bin alleine zu euch hin. Also das ist ja in irgendeiner Form auch euer Konzept, nicht nur, oder sage ich jetzt gerade was Falsches?
Nein, Gut. Also du okay. sagst nichts nicht, Falsches.
Nicht, dass ich jetzt auf einmal hier irgendwie eine Tür aufmache und dann klingelt bei euch das Telefon ohne Ende und ihr sagt, nee, falscher Hörer. Nein, nein. Also ich bin auch als Person, Einzelperson zu euch gegangen und habe einfach gesagt, hör zu, ich habe einfach Schwierigkeiten mit den und den Themen. Und ihr habt mir einen neuen Weg, ihr habt geholfen, einen Weg zu finden, den ich gar nie gesehen hätte alleine. Und das war für mich lebensverändernd. Und auch die Phase danach, also von daher kann ich das wärmstens nur, das klingt blöd, kann ich eure Unterstützung wärmstens weiterempfehlen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir befreundet sind, sondern das war eine Hilfe, die ich nicht erwartet hätte, dass sie so groß wird. Und auch nicht die Dinge, die danach passieren im Positiven. Also ich habe mir in sehr, sehr schwierigen Zeiten gezeigt, was gibt es für Werkzeuge. Und jetzt kam das Entscheidende für mich. Und wie kann ich mit diesen Werkzeugen umgehen? Ja. Und das war das Geniale. Ich habe mir nicht einfach nur gezeigt, das ist jetzt eine Handkreissäge und das ist ein Hammer und gute Reise. Sondern ihr habt mir gezeigt, wo greife ich zu, wie muss ich reden, wie darf ich reden, was soll ich dringend vermeiden, dass wenn die Hände noch dranbleiben müssen und all solche Sachen. Also ihr habt mir gezeigt, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Ich bin dann als völliger Amateur wieder nach Hause, also als Amateur mit diesen Werkzeugen und habe über die Monate gelernt, damit umzugehen. Und ich habe es gerade die Woche deinem Mann gesagt, also Frank gesagt, ich weiß nicht, wann ich bei euch war, vor einem Jahr, zu diesem Thema ungefähr. Mm. Es ist jetzt so, wie es noch nie war, so positiv.
Oh, wie schön.
Und das ist wirklich zu 100% eurer Hilfe zu verdanken. Und das möchte ich einfach hier vor dem Milliardenpublikum auf Deutsch einfach mal sagen, dass das ist nicht, und das möchte ich ganz einfach betonen, das ist nicht einfaches Paar-Coaching oder du musst das und das machen, dann wird das laufen, sondern das war wirklich extrem tiefgründig. Ich bin jetzt zu euch hin und habe mehr oder weniger gesagt, hier, gib mir eine To-Do-Liste und ich gehe wieder heim. Ja, so wie damals in der Burnout-Klinik, aber das funktioniert so nicht. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt ein extrem handwerklich begabter Mann geworden bin mit diesen Werkzeugen, die ihr mir beigebracht habt. Also an dieser Stelle herzlichen Dank.
Vielen Dank, da blüht das Herz des Externalen aus.
Ja, gut, okay.
Hast du voll ausgespielt, die Karte. Nein, vielen Dank.
Das ist unfair.
Nein, es war und ist uns ein Vergnügen regelrecht zu sehen, wenn wir merken, dass es auch nachhaltig wirkt. Da gehören aber immer zwei zu, Stefan. Der Coachee muss auch wirklich die Bereitschaft haben. Also wir verändern uns aufgrund zweier Dinge. Entweder großer Ziele oder großer Schmerzen. Und wenn wir an diesen Punkten sind, wo wir große Ziele haben oder ganz große Schmerzen, sind wir oftmals bereit, uns zu öffnen. Und wenn das nicht da ist, dann dauert der Prozess entweder länger oder aber kann auch gar nicht erreicht werden. Also es braucht doch immer wirklich beide Seiten. Und das macht uns mitunter sehr, sehr glücklich, dann zu sehen. Und in deinem Fall auch, wenn du das so sagst, dass es für dich wirklich eine Veränderung, eine nachhaltige Veränderung ergeben hat, dann macht uns das riesig glücklich und sind sehr dankbar für Coaches wie dich, die dann auch noch zu Freunden werden. Das ist überhaupt das größte Geschenk.
Ich möchte das, mir ist das ganz wichtig, das an der Stelle jetzt nochmal zu sagen, dass das, es ist nicht normal zu leiden. Wir dulden es mittlerweile, in gewissen Lebensbereichen Leid zu erfahren, ob das in der Beziehung ist, in der wir uns unwohl fühlen, ob wir uns generell in unserem Leben unwohl fühlen oder woran auch immer. Das ist nicht normal und das möchte ich einfach jetzt hier an der Stelle mal ganz deutlich ausdrücken. Und dafür kann ich einfach nur appellieren, dass diese Menschen, die wirklich bereit sind, und das ist mir wichtig, da soll jetzt nicht jeder Hinz und Kunst bei euch anrufen oder euch kontaktieren, sondern die wirklich bereit sind, Move Your Ass, also wirklich etwas verändern zu wollen, dass die sich bei euch melden, weil das war für mich eine der großen Change in meinem Leben. Und nicht nur, das ist ja das Spannende, es war ja nicht nur für eine Sache, dieses Werkzeug. Das ist ja nicht einfach nur, der eine Hammer funktioniert nur für diesen einen Nagel, sondern er funktioniert für jeden Nagel in meinem Leben. Und das ist das Entscheidende. Ich habe da Dinge gelernt, die ich halt mein Leben lang jetzt anwende und auch für andere Bereiche anwende. Also von daher, an der Stelle nochmal danke. Kontaktdaten werde ich verlinken. Gibt es etwas, was du den Trilliarden Menschen da draußen, es werden immer mehr. Ich habe übrigens den Podcast gestartet mit der Motivation, ich mache 50 Episoden und nur, selbst wenn meine Oma und ich die einzigen sind, die 50 hören, ich mache 50 Stück. Da okay. sind wir wieder bei dieser durchgezogenen Linie, ne? An meiner Stirn, ne? Ich habe das durchgezogen und jetzt bin ich bei weit über 300, also von daher.
Schön, das ist ja toll.
Ja, bitte.
Wir zwei hast du ja auch immer noch ganz sicher auf deiner Seite, ne?
Boah, ja. Damit sind wir zu dritt. Und Alfred, wir sind zu viert. So. Gibt es etwas, was du den lieben Menschen da draußen noch als als Abschiedsworte mitgeben möchtest? Die Bühne gehört dir.
Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank. Also ich habe unser Gespräch sehr genossen. Was ich Menschen gerne mitgeben möchte oder was aus meiner Erfahrung ganz wichtig ist oder eine große Erkenntnis war, ist, dass wir traurig und frustriert sein dürfen und uns aber bewusst darüber sein sollten, dass wir selber es in der Hand haben, diese Situation zu verändern. Ja. Und dass wir die Wahl haben, dass wir nicht die äußeren Umstände dafür verantwortlich machen sollten, sondern wir selber das verändern können. Und das ist das große Geschenk in meiner Welt von NLP, uns wirklich konkrete Tools an die Hand zu geben. Und auch die dürfen trainiert, genau wie bei dir, ne? Ich kann nicht einmal 3 Monate super sportlich werden, dann habe ich ein paar Wochen was davon. Und wenn ich dann aber keinen Sport mehr mache, dann war es das auch wieder. Dann bin ich genauso untrainiert. Das sind Dinge, die ich immer trainieren darf, die auch ich bis heute trainiere, damit dieser Level auch erhalten bleibt an Erkenntnis. Und es ist immer schön zu wissen, ich kann selber was tun. Ich bin von niemandem abhängig. Ich kann das alles selber entscheiden. Und ich glaube, das würde ich gerne in die Welt tragen.
Ganz lieben Dank. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Und euch, liebe Hörer da draußen, wie immer, ciao, ciao, bye, bye, euer Stefan.
Tschüss.